gibt Videos, da werden manchmal irgendwie grausame Dinge gezeigt. Und dann gibt es vorher eine Einblendung. Dieses Video enthält verstörende Inhalte. Warnung. So etwas brauchen wir für diese Botschaft. Einige von euch werden Dinge hören, du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Aber hol dir das Konzept, ich habe die Quellen alle aufgeschrieben und du kannst es selber nachschauen und du wirst heute Dinge hören, die so abscheulich sind, die so weit weg sind von Gott. Und warum müssen wir das hören? Damit wir eine Linie ziehen und sagen, das ist Reich Gottes, das ist die Wahrheit. Und das ist ein perfider Plan des Feindes, uns zu Kompromissen zu führen, um uns dadurch zu schwächen und uns wegzubringen aus unserer Berufung. Wir haben schon gesprochen darüber, über diese Einstellung von Paulus, Galater 1, Vers 6, wo er sagt, sein Evangelium, das ist der Maßstab. Alle nachfolgenden Generationen von Verkündigern, von Predigern, Lehrern des Wortes Gottes müssen sich an seinem Evangelium orientieren und alles, was davon abweicht, ist nicht von Gott. Das ist eine ganz extreme Haltung. Und die bringt uns dazu, dass wir sagen, entweder der ist größenwahnsinnig oder das ist die Wahrheit. Und jeder muss das entscheiden. Und jeder muss sich positionieren. Es gibt keinen Mittelweg. Man kann nicht sagen, ja, interessante Meinung. Das funktioniert nicht. Und genau wie Jesus hatte Paulus auch eine große Hochachtung vor der Schrift und hat es genauso gesehen wie Jesus. Ist ja kein Wunder, er war ja ein Nachahmer Jesu. Und deswegen hat er gesagt, als er zur Rechenschaft gezogen wurde für seinen Glauben, wunderbar, Dankeschön. Ah, ist das schön frisch. Dafür gibt es Lohn, weißt du ja, ne? Ich bin zwar kein Prophet, aber ein Glas Wasser, dafür gibt es Lohn, absolut. So was hat er gesagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Da ist diese Hochachtung vor der Schrift. Die Schrift ist über allem und das ist die absolute Wahrheit. So wie Jesus gesagt hat, dein Wort, Vater, ist die Wahrheit. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ist wahre Nachfolge. Und das hat Konsequenzen, wenn wir die Wahrheit bekennen, wenn wir an die Wahrheit glauben. Dann müssen wir, sonst sind wir nicht echt, sonst sind wir nicht wahrhaftig. Wir müssen die Wahrheit abgrenzen von der Lüge. Weil die Lüge ihr freches Haupt erhebt und weil die Lüge sich anmaßt, einen Platz einzunehmen auf Augenhöhe mit der Wahrheit. Und da können wir nicht schweigen und da können wir nicht sagen, ja, das ist auch eine Sichtweise, ist ein bisschen anders als meine. Nein, sie ist in den Augen Gottes nicht akzeptabel und deswegen darf sie für jeden wahren Nachfolger Jesu auch nicht akzeptabel sein. Verstehen wir das? Wir können nicht an die Wahrheit glauben und wenn die Lüge kommt und beansprucht einen Platz direkt neben der Wahrheit, sagen wir, ja, herzlich willkommen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Dann sind wir nicht wirklich überzeugt von der Wahrheit. Zur Wahrheit zu stehen, heißt gegen die Lüge zu stehen. Können wir das nachvollziehen oder finden wir das jetzt extrem? Prima. Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus, du bleibe in dem, 2. Timotheus Kapitel 3, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Die heiligen Schriften, was sind die heiligen Schriften? Das ist das, was wir heute das Alte Testament nennen. Das sind die heiligen Schriften, nicht irgendwelche religiösen Schriften. Nein, die heiligen Schriften, das ist das, was schon immer im Judentum anerkannt wurde als das Wort Gottes. Ja, sie haben auch andere Schriften gehabt, aber die waren auf einem völlig anderen Level und niemals ebenbürtig zur Schrift, ja, im späteren Judentum. Man hat die Apokryphen gehabt. Ja? Aber weißt du, wenn jemand auf den Tempel ging, Tempelberg, da gab es Tore und da gab es Wachen, Tempelwachen. Und die haben gecheckt, was du mitbringst. Und wenn du da kommst und bringst da Papyrusrollen mit den Apokryphen, du würdest nicht Einlass finden. Weil es ein heiliger Ort ist und die Apokryphen sind nicht heilig. Und sie gelten nicht als die Schriften. Das ist ein ganz definierter Terminus. Die Schriften, das ist das Alte Testament. Und nichts anderes wurde von den Juden akzeptiert. 1500 Jahre später sagt die katholische Kirche, diese Apokryphen gehören auch zu den Schriften. Das ist ein Gräuel für einen wahren Juden und niemals hätte das irgendeiner akzeptiert. Das müssen wir wissen. Die heiligen Schriften, das ist das Alte Testament, nicht einfach irgendwelche religiösen Schriften. Und jetzt sagt er, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift, hier ist wieder derselbe Bezug, das sind die heiligen Schriften, nicht alles, was geschrieben ist, nicht jeder Text in der Bildzeitung. Alle Schrift, alles, was zu den heiligen Schriften gehört, ist von Gott eingegeben. Das ist, was jeder orthodoxe Jude glaubt. Das Alte Testament ist von Gott eingegeben. Es ist das Wort Gottes. Manche Leute wollen sagen, nein, nein, es enthält hier und da Wort Gottes. Nein, nein, es ist das Wort Gottes. Und das war ihr Maßstab. Das ist, woran sie alles gemessen haben. Denkt an Apostelgeschichte 16. Paulus kommt nach Beröa und geht dort, wohin? Zuallererst in die Synagoge. Und er predigt Jesus, weil er das überall gemacht hat. Er geht zuerst zu den Juden in die Synagoge. Und er predigt dort. Was hat er gepredigt? Er hat Christus aus dem Alten Testament bezeugt. Weil das war für sie ihr Maßstab. Und dort hat er gezeigt und die vielen Bilder, die wir dort haben von Jesus Christus. Und die Prophetien. Weißt du, dass es für das erste Kommen von Jesus über 300 Prophetien im Alten Testament gibt, die sich buchstäblich alle erfüllt haben, genau so, wie es geschrieben war. Ob das sein Leben war, ob das seine Geburt war, von einer Jungfrau geboren, ob das sein Geburtsort war, Bethlehem, ob das nachher sein Dienst war mit Zeichen und Wundern, ob es die Art war, wie er leiden musste, ob es war in Bezug auf seine Kreuzigung. Ja, David spricht davon, obwohl es zu seiner Zeit überhaupt keine Kreuzigung als Hinrichtungsmethode gab, was die Juden gemacht haben, die haben gesteinigt. Kreuzigung kam Jahrhunderte später durch die Römer und trotzdem hat das David prophezeit. Und deswegen sagt Jesus, David sprach im Heiligen Geist. Ja. Das ist der Hintergrund, das müssen wir verstehen. Für die Juden war das absolut klar und wenn man einem Juden etwas beibringen will über den Messias, dann muss man in das Alte Testament gehen. Wir haben es schon gelesen, Jesus hat den Jüngern dann nachträglich gezeigt, alles, was über ihn geschrieben ist, im Mose und in den Psalmen und bei den Propheten. Und da kommt Paulus nach Beröa, geht in die Synagoge, predigt ihnen Christus. Und was machen die? Sagen, boah, ein Apostel, so eine Salbung, boah, solche Zeichen und Wunder, so eine Kraft, das kann nicht anders sein, das muss von Gott sein. Haben die so reagiert? Nein, die waren nicht charismatisch. So, was haben die gesagt? Schön und gut, das klingt alles sehr plausibel. Was wir jetzt machen, jetzt gehen wir nach Hause und wir forschen in den Schriften, ob es sich so verhielte. Das war ihr Maßstab. Wenn das, was Paulus ihnen gepredigt hat, in ihren Schriften zu finden ist, dann ja. Wenn nicht, dann nein. Was war ihr Kriterium? Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung mit der Schrift. Nicht, ja, der Mann hat so viel Wunder getan und was der uns alles erzählt hat, was er erlebt hat und wie Gott ihm begegnet ist und wie Gott ihn bewahrt hat und was Gott alles Großes durch ihn hat, das muss von Gott sein. Die waren nicht Charismatiker. Das waren orthodoxe Juden und sie haben verstanden, die Schrift ist die Wahrheit. Und wenn etwas kommt, müssen wir es prüfen an der Schrift. Und ausdrücklich lobt der Heilige Geist diese kritische Gesinnung bei den Beröern. Er sagt nicht, die haben einen kritischen Geist, die wollen den Apostel nicht anerkennen. sondern der Heilige Geist lobt sie für diese Haltung. Oh, was würde ich geben, dass das wieder unsere Gesinnung ist, dass das wieder unsere Haltung ist. Aber du hörst so viele Leute, die haben Kriterien, die sie sich selber ausgedacht haben oder die irgendjemand anders ihnen aufgeschwatzt haben. Und das hat mit der Art und Weise, wie eine Botschaft geprüft wird, überhaupt nichts zu tun. Und sagen, ja, aber da passieren solche gewaltigen Wunder. Und die charismatische Idee ist, das bedeutet, Gott gibt sein Siegel auf alles, auf den Charakter, auf den Umgang des Mannes Gottes und auf seine Botschaft. Alles wird durchgewunken, weil die Wunder bestätigen, dieser Mann ist von Gott. Das ist eine der verrücktesten charismatischen Ideen, die wir seit Jahrzehnten pflegen. Und es wird hohe Zeit, dass dieser Humbug aufhört. Weil wir damit einfach nicht rechnen mit der Tatsache, es gibt auch Wunder, die sind nicht von Gott. Es gibt Zeichen und Wunder, die kommen nicht von Gott. Und woran prüfen wir das? Am Wort, an dem Inhalt der Botschaft und nicht an den Wundern selber. Als das aufkam, ich habe schon erzählt, diese furchtbare, zerstörerische Sekte der Wort und Geist, als das aufkam, zwei Pastoren unterhalten sich und sagen, boah, ich sag dir, da geht die Post ab, klasse, große Dinge. Und der andere Pastor sagt, ich weiß nicht, ich bin noch am Fragen, ich bin nicht so sicher. Ja, aber da passieren Wunder. Und hast du solche Wunder in deinem Dienst? Na bitte, dann halt die Klappe. Das ist unfair, das ist unter der Gürtellinie, weil wir damit zu erkennen geben, wir haben Kriterien, die nicht taugen. Und wir brauchen eine gesunde Sicht. Inhalte werden geprüft und nicht an Zeichen und Wunder. Inhalte werden geprüft. Und wenn die Inhalte abweichen von dem Evangelium, das Paulus gepredigt hat, Wunder hin, Wunder her, Wachstum und die Menschen kommen und Gemeindewachstum und alles Mögliche, wir müssen es verwerfen. Wann werden wir das einsehen? Wann werden wir dahin kommen, dass wir nicht blauäugig jedes Wunder als irgendeinen Beweis nehmen? Und schon gar nicht dürfen wir es nehmen als einen Beweis, weil Gott ihn, sagen wir, es sind wirklich echte Wunder. Gott gebraucht ihn mit Wundern. Das bedeutet, da ist ein TÜV-Stempel. Habt ihr TÜV? Wisst ihr, was TÜV ist? Das ist ein TÜV-Stempel über seinen Charakter und über seine Botschaft. Das ist verkehrt. Da ist so eine Naivität da und so ein krankhafter Wahn, sich auszustrecken nach dem Übernatürlichen, dass man jede Warnlampe übergeht. Hauptsache, es ist Stimmung in der Bude. Hauptsache, es passiert etwas. So, Paulus spricht zu Timotheus, bleib bei dem, bleib bei den Schriften. Und jetzt kommt diese wunderbare Stelle hier in 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und, ich sage mal, deshalb nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei und für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Schrift ist nützlich und absolut notwendig für unseren Wandel mit dem Herrn, unser Wachstum im geistlichen Leben. Weil die Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben und deswegen hat sie die gleiche Natur wie der Autor. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, die Schrift ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist ewig, die Schrift ist ewig. Es hat dieselbe Natur, weil es von ihm kommt. Und dieses Verständnis ist verloren gegangen, diese Sichtweise, welchen Stellenwert die Schrift hat. Paulus zu Timotheus ein bisschen vorher und er rühmt seinen geistlichen Sohn. Und wie fängt er an? Du bist meiner Lehre gefolgt. Meinem Lebenswandel. Was kommt zuerst? Die Lehre, weil der Lebenswandel kommt aus dem Wort. Wenn das Wort falsch ist, wird der Lebenswandel auch verkehrt sein. Es gibt nicht verkehrte Lehre, aber dann den richtigen Lebenswandel. Das Wort bringt das Wesen Christi in uns hervor. Du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden. Warum? Weil er irgendwann zu Timotheus gesagt hat, sei mein Nachahmer. Und er sagt zu uns allen, seid meine Nachahmer. Die Gesinnung, die Paulus hatte, sollen wir auch haben. Und das ist so, so, so wichtig. Und diese Einstellung, Gottes Wort ist absolut unverhandelbar, unveränderlich und es ist der Maßstab für alle Fragen des Glaubens. Das ist der Schlüssel zur Verständnis der Reformation. Und das nennt man als Fachbegriff, musst du dir aber nicht merken, ist nicht so wichtig. Sola Scriptura, alleine die Schrift. Alleine die Schrift bedeutet nicht, wenn etwas nicht in der Bibel steht, dann müssen wir das verwerfen. Wir haben heute elektrisches Licht, das gab es damals nicht. Wir haben Computer, wir haben Fahrräder, wir haben Autos. Da können wir nicht dahergehen und sagen, ja, wo ist das biblisch? Wo ist das in der Bibel eben? Das ist ein falsches Verständnis von Sola Scriptura. Sola Scriptura bedeutet nicht, alles muss in diesem Buch stehen. Aber wenn es um die Fragen des Glaubens geht, wer ist Gott? Wer ist ein Nachfolger Christi? Wie lebt ein Nachfolger Christi? Was ist Gemeinde? Und alle Fragen des Glaubens, was ist Sünde und was ist nicht Sünde? Alle Fragen des Glaubens müssen entschieden werden am Wort Gottes. Das ist Sola Scriptura. Und das war der Schlüssel zur Reformation. Und leider ist es heute so, dass sogar hochrangige Leiter nicht wissen, was die Reformation war. Und leichtfertig das, was die Reformatoren für uns erkämpft haben und durch viel Leid bezahlt haben, wird verschleudert im Namen einer Einheit, die niemals irgendwo in diesem Buch vorkommt. Und deswegen müssen wir ausgerüstet sein. Und ich habe nicht die Hoffnung, mit den Dingen, die ich hier heute erkläre, dass irgendein überzeugter Katholik da aufwachen wird. Aber ich habe die Hoffnung, die vielen, die schwanken, die verwirrt sind, die durcheinander sind, die sagen, ja, aber da wird so gesagt und da wird so gesagt. Was sollen wir denn jetzt glauben? Wo sollen wir uns orientieren? Dass das, was wir hier heute hören, uns Festigkeit und Klarheit gibt. Und noch etwas wird es geben. Es wird dir Munition geben. Es wird dir Waffen in die Hand geben, mit der du Menschen, die von einer Einheit träumen und schwärmen und begeistert sind, manchmal wie Besoffene, dass du die konfrontieren kannst und sagen, hallo, stopp, ist das noch, was du glaubst? Wenn du das glaubst, wie kannst du dann etwas, was diesem Wort widerspricht, akzeptieren? Wie kannst du? Wir müssen anfangen, klar zu sein und dann diejenigen, die schwanken, ein festes Fundament unter die Füße packen und die anderen, die schon für das Verkehrte stehen, für die falsche Einheit, für die falsche Liebe, die müssen wir konfrontieren, damit eine Klarheit kommt. Im Moment ist alles durcheinander. Und wir haben hochrangige, anerkannte Leiter und Leute, die mit Rang und Namen da stehen. Und sie wollen uns erklären, dass Einheit mit Menschen und mit Kirchen, die dieses Wort mit Füßen treten, dass das der Wille Gottes ist und dass es ein Werk des Heiligen Geistes ist. Hochgradig verwirrt. Und wir sind in große Probleme, wenn wir aufschauen zu geistlichen Leitern, die das Werk des Heiligen Geistes nicht vom Werk der Finsternis unterscheiden können. Dann sind wir in Trouble. Dann sind wir in großen Problemen. Und das geht noch eine Weile so weiter. Und ich sage dir, wir werden durch Gottes Wirken, denkt an die Prophetie, die wir gestern gehört haben, wir werden über kurz oder lang eine Leiterschaft haben, wo wir alle sagen, wow, wenn ich mal groß bin, so möchte ich Jesus nachfolgen. Und diesen Preis der Nachfolge will ich auch bezahlen. Das sind meine Vorbilder. Es wird eine neue Leiterschaft geben. Wir sind in einem Umbruch. Ich habe gesagt, wie bei David, ja, da war das Königshaus Saul Und das war abgewirtschaftet. Gott hat Saul verworfen, hat schon längst einen neuen König gesalbt, David. Aber bis David intronisiert war über ganz Israel, war es ein Prozess, ein langer Prozess. Und was sagt die Schrift? Da war ein Krieg zwischen dem Haus Saul und dem Haus Davids. Und das Haus Sauls wurde immer schwächer und das Haus Davids wurde immer stärker. Und schlussendlich war David nicht nur König über Juda, sondern über ganz Israel. Es war ein Prozess und dieser Prozess ging voran durch einen Krieg. Denkt an Galater 4, was wir gelesen haben. Und in diesem Krieg stehen wir jetzt. Was ist das Evangelium? Was heißt es, an Jesus zu glauben? Was ist ein Kind Gottes? Wer ist wiedergeboren und wer nicht? Diese Grundfragen müssen wir für uns beantworten auf der Grundlage dieses Wortes. Und dann da, wo wir Verantwortung haben, schaffen wir Klarheit über dieses Thema. Das Wort ist Licht und wo Durcheinander ist und Vermischung ist, da kommt das Wort und es scheidet. Es trennt das, was nicht zusammengehört. In diesem Prozess sind wir und deswegen bringe ich diese Dinge heute, die ich hier bringe und ich bin sicher, einige von euch kriegen Schnappatmung und sagen, ich kann das nicht glauben, zeig mir das schriftlich, ich muss das sehen, zeig mir die Quelle, ich kann das nicht glauben, das ist so ungeheuerlich, das ist so böse, das ist so weit weg von Gottes Wahrheit, du wirst es sehen. So, lass uns verstehen, Reformation. Zugegeben, der Staat, der erste kleine Staat, da ging es um Ablass. Aber wenn du denkst, Reformation, das ging um den Ablasshandel, ja? Wisst ihr alle, was Ablasshandel ist, ja? Man zahlt Geld, weil die Kirche sagt, du musst nach deinem Tod durchs Fegefeuer. Da musst du büßen und Strafe erleiden für deine Sünden. Aber, ihr lieben Gläubigen, wir haben einen Ausweg. Du zahlst ein bisschen Geld, und dann kommst du schneller oder wenn du viel zahlst, ganz schnell durchs Fegefeuer. Weißt du, was das ist? Finsterste religiöse Manipulation. Da hat jemand ein bisschen Geld gespart, will sich ein Häuschen kaufen oder irgendwas. Und da kommt der Priester, denkst du nicht an deine Oma, die im Fegefeuer schmort? Mit diesem Betrag kannst du ganz schnell durchschieben. Und du denkst an dein Häuschen? Was bist du für ein schrecklicher Mensch? Du hast überhaupt keine Liebe zu deinen Verwandten. Und dann denkt er, okay, ja, die arme Oma, die brutzelt. Und dann gibt es Geld an die Kirche und dann kannst du Messen lesen lassen. Das heißt, extra für deine Oma macht der Pfarrer einen kleinen Mini-Gottesdienst. Und jede Messe hilft, jede Messe pusht ein bisschen weiter. Und wenn du dann eine Messe mit Orgel bestellst, zugegeben, die ist etwas teurer, aber die hat mehr Schubkraft. Die bringt die Oma schneller durch. Das ist finsterste Manipulation. Und wo kommt die Lehre vom Fegefeuer her? Hier steht nichts vom Fegefeuer. Wo kommt es her? Aus den Apokryphen. Deswegen sind ihnen und wegen anderer Dinge, beten zu den Toten und so weiter, deswegen sind die Apokryphen der katholischen Kirche so wichtig. Deswegen. Weil sie da ihre finsteren Lehren rausholen, die mit dem Evangelium nichts zu tun haben. Und dann begründen sie das und sagen, steht in der Bibel. Und wir müssen wissen, hallo, das steht in den Apokryphen. Und weder Paulus noch die orthodoxen Juden haben das als heilige Schriften gesehen. Und das war niemals eine zuverlässige Quelle für Lehre. Niemals. Das muss man wissen. So, es ging nicht um Ablass, es ging nachher um etwas ganz, ganz anderes. Der Kern der Reformation war die Umkehrung der Autoritätsverhältnisse. Ich erkläre, was ich damit meine. Das war die Reformation, es war eigentlich eine absolute Revolution. Es ging um das Verständnis, um das Selbstverständnis der Kirche und den fundamentalen Unterschied zwischen katholischen und protestantischen Glauben. Und leider, heute viele kennen diesen Unterschied nicht. Sie wissen ja, katholisch, die haben ihre Roben und ihre merkwürdigen Hüte und die haben Ehelosigkeit und die haben den Papst und sie haben verschiedene Geschichten, die Protestanten nicht haben. Ihr Lieben, das ist nicht der Kern. Der Kern ist etwas ganz anderes. Der Kern ist das Selbstverständnis der katholischen Kirche und der Kern ist ihr Schriftverständnis. Die haben ein völlig anderes Schriftverständnis. Und das ist mit dem Schriftverständnis, was Paulus hatte und was dann die Reformatoren wieder entdeckt haben, eben sola scriptura, nicht vereinbar. Und wir werden uns das anschauen und wir werden das sehen. Ja? Wenn du wissen willst, was macht katholischen Glauben aus? Dann gibt es nur eine einzige verlässliche Quelle, wo du nachgucken kannst. Und das ist KKK, der Katechismus der katholischen Kirche. Und als diese ganze Geschichte mit dieser Einheit so richtig sichtbar wurde, 2007, ich war so beunruhigt, ich wusste nichts über Katholizismus. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich komme aus evangelischem Hintergrund, hatte keine Ahnung. Und dann fing ich an zu forschen. Und ich habe nur, bis zum heutigen Tag, nur katholisch anerkannte Originaldokumente mir angeschaut. Nicht, was irgendwelche Leute daraus gemacht haben, so eine Volksfrömmigkeit oder irgend sowas, sondern das, was die Kirche selber sagt. Und wie sie ihren Glauben versteht, eben das steht im Katechismus der katholischen Kirche. Als eine Neufassung oder eine revidierte Version rauskam, 1992, dann schrieb der Papst Johannes Paul II., der Katechismus der katholischen Kirche, den ich am 25. Juni 92 approbiert habe und dessen Veröffentlichung ich Kraft meines apostolischen Amtes heute anordne, ist eine Darlegung des Glaubens der Kirche. Und wenn die sagen Kirche, meinen sie katholische Kirche. Nicht, wenn wir manchmal ja, von den Amerikanern her, the church, ja, dann denken wir an die weltweite Kirche. Nein, wenn ein Katholik sagt Kirche, meint er die katholische Kirche. Das musst du verstehen, weil das ist für sie die einzig richtige Kirche. Und deswegen in dieser Weise haben sie den Begriff gekapert. Und darum gefällt es mir nicht so, wenn wir im Deutschen von Kirche sprechen. Ich spreche lieber von weltweiter Gemeinde oder von der lokalen Gemeinde. Dann ist das irgendwie klar. Also ist eine Darlegung des Glaubens der Kirche und der katholischen Lehre, wie sie von der Heiligen Schrift der apostolischen Überlieferung und vom Lehramt der Kirche bezeugt und erleuchtet wird. Das ist eine sichere Norm für die Lehre des Glaubens, des Katholiken, in Klammern. Das ist die Norm. So, wenn du mit jemandem diskutierst über katholische Ideen, katholische Lehren, du musst ein paar Grunddinge wissen aus dem Katechismus. Und der ist als PDF erhältlich. Jeder von uns kann da reingucken. Du musst ja nicht das dicke Buch kaufen. Verschwende nicht dein Geld für so etwas. Es reicht, dass du das runterlädst. Und dann liest du und guckst mal, was sagen die denn zur Schrift? Was sagen die denn, was ist ein Kind Gottes? Wie wird man ein Kind Gottes? Das sind die Grundfragen. Und dann wirst du sehen, sie haben gar nicht nur die Schrift als Fundament. Es wird ja auch hier schon angedeutet, aber es wird noch viel, viel deutlicher. Aber vorerst mal zu ihrem Selbstverständnis. Katechismus KKK 85. Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes authentisch auszulegen, hör zu, ist allein dem lebendigen Lehramt der Kirche, das heißt den Bischöfen in Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom, anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Hast du verstanden, was sie beanspruchen? Nur sie haben das Recht zu sagen, was eine Schriftstelle bedeutet. Das heißt, in ihren Augen, ich darf hier gar nicht stehen. Ich darf hier gar nicht das Wort lehren. Und unsere wunderbaren Bibellehrer wie Derek Prinz oder viele, viele andere, die dürfen das gar nicht, weil sie nicht in Verbindung mit dem Papst und mit den Bischöfen sind. Die sind gar nicht autorisiert. Merkst du hier schon diese Anmaßung, dieses wir sind das Maß aller Dinge, wir bestimmen. Es wird noch krasser, das wird noch deutlicher. Aber jetzt erstmal die Beziehung zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift. Vorhin haben wir es ja schon gesehen, die Darlegung des Glaubens, wie sie von der Heiligen Schrift der apostolischen Überlieferung bezeugt wird. Der katholische Glaube hat zwei Säulen oder zwei Quellen, aus denen er sich speist. Und jeder Katholik, der ein bisschen gelehrt ist, würde sagen, na klar, die Bibel ist Wort Gottes, logisch, sehen wir genauso. Da sind sie ganz klar. Allerdings kommt dann ein Komma und sie sagen, aber in gleicher Weise haben wir noch das, was sie nennen, die heilige Überlieferung. Und heilige Überlieferung, das heißt, man kann das nicht zurückverfolgen, das ist nicht aufgeschrieben, sondern das haben angeblich die Apostel der nächsten Generation von geistlichen Leitern weitergegeben. Und das wurde von einer Generation zur anderen mündlich überliefert. Das wurde nie aufgeschrieben, bis man es jetzt aufgeschrieben hat. Aber man sagt, die Quelle kommt direkt von Jesus und kommt von den Aposteln, was man natürlich nicht beweisen kann. Was man insofern beweisen kann, weil können wir uns einen Apostel Paulus vorstellen oder einen Petrus oder einen Jakobus, der das eine lehrt in der Gemeinde und dann ein zweites Set von Teaching hat, was er nicht aufschreibt, in keinen Brief veröffentlicht, worin er seinen geschriebenen Teaching widerspricht. Können wir sowas glauben, wenn wir diese Wahrhaftigkeit und diese Hingabe und diese Liebe zur Wahrheit sehen bei den Aposteln? Können wir das glauben? Die haben ein geheimes Set von Teachings gehabt, die sie weitergegeben haben. Und was da drin ist, widerspricht dem, was sie geschrieben haben. Das ist ja Irrsinn. Das ist ja totaler Irrsinn. Das bedeutet, die haben uns alle belogen. Die Apostel haben das eine geschrieben und das andere gelehrt. Wer glaubt denn an sowas? Die katholische Kirche. Und sie hat ein ganzes Sortiment, ein ganzes Arsenal von Wahrheiten, die du nicht in der Bibel findest. Und wenn du deine Bibel kennst, dann siehst du, die widersprechen der Bibel. Und sie sagen, ihr Glaube kommt aus zwei Quellen. Aus der Heiligen Schrift und, wie sie das nennen, ich mache es mal in Anführungsstrichen, die heilige Überlieferung. KKK 80. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Also sie sagen, die Überlieferung hat den gleichen Stellenwert wie die Schrift. Aber wenn du dann die Praxis anschaust, dann siehst du, es gilt das, was die Überlieferung sagt, nicht was die Schrift sagt. Das ist das Problem, da ist der Betrug. Das ist der Unterschied zwischen protestantischem Glauben. Wir sagen, unsere Glaubenssätze kommen aus diesem Buch, von nichts anderem. Nicht von irgendwelchen seltsamen Quellen, die wir nicht verifizieren können. Es kommt aus diesem Buch. Und da kommt auch nichts mehr dazu. Der Kanon ist fix und fertig und da kommt nichts mehr dazu. Das ist so. Ein für alle Mal überlieferter Glauben, so redet Judas. Ein für alle Mal fertig, da kommt nichts mehr dahinterher, was das noch ergänzt oder in Frage stellt oder widerruft. Das gibt's nicht. Warum? Weil Gott nicht verwirrt ist. Das ist unser Trost und unsere Hoffnung. Gott ist glasklar und er ist der, der gesagt hat, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgeht. Es ist undenkbar, dass in den Schriften im Alten Testament Gott etwas verbietet und Jahrhunderte später sagt er, ach, das geht jetzt auch, das passt jetzt. Wir müssen uns dem Zeitgeist anpassen. Ich war auch als Kirche, müssen wir modern sein und ihr müsst auch irgendwie mitgehen. Nichts davon, das gibt's nicht. Wenn da Dinge im Worte Gottes verboten sind, auch wenn es vor 2000 Jahren oder noch aufgeschrieben ist, dann ist es heute noch verboten. Und wir werden sehen, was das für Konsequenzen hat. KK 82. So ergibt sich, dass die Kirche wieder, der die Weitergabe und Auslegung der Offenbarung anvertraut ist, ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sind beide, Schrift und Überlieferung, mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht anzunehmen und zu verehren. Und weißt du, dass von ihren Statuten her, von ihrem Anspruch her, jeder Katholik verpflichtet ist, der Überlieferung zu glauben. Er kann nicht sagen, ich glaube an die Bibel, da gibt es Dinge in der Überlieferung, da bin ich nicht sicher, das kommt mir irgendwie komisch vor, das übernehme ich nicht. Er darf das nicht bei Strafe. Bei Strafe ist ihm verboten, hinter die Überlieferung ein Fragezeichen zu machen. Das ist hochgradige religiöse Manipulation. Das ganze System beruht aus dieser Arroganz der Macht und der Unterdrückung und der Bevormundung und der Einschüchterung. Das ist das katholische System. Na, machen wir noch ein paar weiter, noch ein paar Zitate und dann wird dir das klar. Vielleicht war das jetzt ein bisschen zu starker Tobak, wenn ich von Manipulation und Einschüchterung rede. Gucken wir ein bisschen weiter. KKK 182. Wir glauben alles, was geschriebenen oder überlieferten, im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und was die Kirche als von Gott geoffenbarte Wahrheit zu glauben vorlegt. Siehst du den Unterschied zu Paulus? Ich glaube alles, was geschrieben ist. Aber sie sagen, wir glauben alles, überliefert oder Schriften, egal, und was die Kirche sagt, das ist uns von Gott offenbart, das muss der Katholik annehmen. Und wenn sein Gewissen sagt, ich weiß nicht, es kommt mir komisch vor, ich kann das nicht glauben, dann wird ihm Strafe angedroht. Das ist das System. Hör mal etwas über den Status, über die Autorität des Papstes. Wenn die Kirche, das ist 891, wenn die Kirche durch ihr oberstes Lehramt etwas als von Gott geoffenbart und als Lehre Christi zu glauben vorliegt, müssen die Gläubigen solchen Definitionen mit Glaubensgehorsam anhangen. Wusstest du das? Wusstest du, was das für ein System ist, was die Leute knechtet und einengt? Wenn die Kirche sagt, das hat Gott uns offenbart, dann ist das so. Und wenn der Papst daraus ein Dogma macht, jeder muss das akzeptieren. Weil diese päpstlichen Dogmen sind von nirgendwo zu prüfen. Niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen. Niemand darf sagen, da mache ich aber ein Fragezeichen. Sorry, da steige ich aus, da mache ich nicht mehr mit. Bei Strafe. Und er kommt unter den Fluch. Das ist ihr System. Hier ein Dokument, was auch zu ihren Überlieferungen gezählt ist. Es ist nicht KKK, aber es ist auch ein Dokument, was diesen Stellenwert hat. Und da ist das Zweite Vatikanische Konzil. Der Heiligen Mutter der Kirche steht das Urteil über den wahren Sinn und die Erklärung der Heiligen Schriften zu. Niemand darf also gegen diesen Sinn oder gegen die einstimmige oder gegen die, sorry, hier fehlt was, die einstimmige Väter Lehren, die die Heilige Schrift erklären. Sorry, da muss ich nochmal gucken, hier, da ist irgendwie ein Dreher drin, das stimmt nicht. Wenn die Kirche das beschließt, niemand darf das in Frage stellen. Vielleicht ahnen wir jetzt ein bisschen mehr, was Luther für Kämpfe durchgemacht hat. Weil er gewusst hat, wenn ich zum Evangelium stehe, der Mensch wird nicht durch Werke gerecht, sondern indem er sein Vertrauen auf das vollbrachte Werk von Golgatha setzt, dann stehe ich im Widerspruch zu meiner Kirche und ich bin vogelfrei und ich habe das Recht, jeder Mensch hat das Recht, mich umzubringen, ohne Strafe zu bewirken. Das ist unter dem Bann zu sein. Das wird verlesen und dann ist er unter dem Bann und jeder kann ihn töten, ohne Gerichtsbarkeit zu befürchten. Das hat er sich dreimal überlegt. Das hat er nicht leichtfertig gemacht. Ach, ich zettel mal eine kleine Reformation an. Ja, wir sehen gleich noch, was seine Gesinnung war, wie er das gehandhabt hat für sich, wie er das vertreten konnte. Gegen ein ganzes jahrhundertealtes, starres Autoritätssystem aufzustehen. Einer gegen alle. Und an der Stelle müssen wir unseren guten alten Luther ehren. Nachher hat er viel Blödsinn gemacht, hat viel Kompromisse gemacht und hat sich schrecklich versündigt, sowohl an den Juden als auch an den charismatischen Aufbrüchen durch die Täufer. Ja, er hat schlimme Dinge getan. Aber der Anfang war richtig und er war ein Werkzeug Gottes und er hat die Tür aufgestoßen für das Evangelium und er hat, wie ich das gleich noch zeigen werde, diese Autoritätsstrukturen umgedreht. Zweite Vatikanische Konzil, das war 1962 und 65, damit du nicht denkst, das sind Dinge aus dem Mittelalter. Das gilt immer noch. Und die Flüche aus dem Mittelalter vom Konzil von Trient von 1500 noch was sind bis zum heutigen Tage gültig. Es wäre auch interessant, die mal zu lesen. Weißt du, was da drin steht zum Beispiel? Verflucht ist also unter dem Gerichtsurteil Gottes, wer sich seines Heils sicher ist. Bist du gewiss, dass du Kind Gottes bist, dass du angenommen bist? Ich ja. Aus ihrer Sicht bin ich unter dem Fluch. Aber dank sei Gott, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Und ich segne und sage, diese Flüche können Sie für sich behalten. Die brauche ich nicht, die nehme ich nicht, die kaufe ich Ihnen nicht ab. Darunter stehe ich nicht. Ich bin in der Freiheit in Christus. Das Blut, was wir vorhin besungen haben. Halleluja. Wer sagt, man soll die kleinen Kinder nicht taufen, der sei verflucht. Und noch eine ganze Reihe von anderen solchen Geschichten. Und diese Dinge gelten bis zum heutigen Tage. Ich habe mit Leitern gesprochen und gebe ihnen diese Zitate. Dann sagen sie, ey Junge, das war doch im Mittelalter. Es ist doch heute alles ganz anders. Das letzte Mal, wo diese Flüche von Trient noch mal bestätigt waren, war das Zweite Vatikanische Konzil, 62 bis 65. Seitdem hat es nie ein neues Statement gegeben. Das heißt, die sind bis heute in Kraft. Das ist ihr Glaube. Das macht katholischen Glauben aus. Unfehlbarkeit erfreut sich der Bischof von Rom, das Haupt des Bischofskollegiums, Kraft seines Amtes, wenn er als oberster Hirt und Lehrer aller Christgläubigen eine Glaubens- oder Sittenlehre in einem endgültigen Akt verkündet. Das nennt man ex cathedra, ist Ihnen nicht wichtig. Daher heißen seine Definitionen mit Recht aus sich und nicht erst aufgrund der Zustimmung der Kirche unanfechtbar. Sie bedürfen daher keiner weiteren Bestätigung durch andere und dulden keine Berufung an ein anderes Urteil. Die Gläubigen müssen mit einem im Namen Christi vorgetragenen Spruch ihres Bischofs in Glauben- oder Sittensachen übereinkommen und ihm mit religiös gegründeten Gehorsam anhangen. Die müssen. Ist das nicht gruselig? Ich finde es absolut finster. Finster. Das bedeutet in der Praxis, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, angeblich hat der Papst die Vollmacht von Gott bekommen, er darf Glaubenssätze formulieren, verfassen, die gegen das Wort sind und alle, die sich an Christus gläubig halten, müssen dem folgen. Das heißt, der Papst ist über Christus. Das ist die Konsequenz. Der Papst steht über Christus. Und niemand kann ihn korrigieren. Niemand kann sagen, hey Bruder, das ist doch nicht im Wort. Niemand. Und wenn man das Katholiken sagt, ja, aber von diesem Recht, ex cathedra zu sprechen, hat er ihm nur ein paar Mal Gebrauch gemacht. Ich sage, und wenn er nicht einmal davon gebraucht hätte, allein die Tatsache, dass er meint, er hat diese Vollmacht, ist schon skandalös genug. Aber er hat diese Vollmacht missbraucht und angewandt. Und er hat Dinge in die Welt gesetzt, die haarsträubend sind. Wir werden später noch dazu kommen. Und alle seine Dogmen, interessanterweise, beziehen sich alle auf Maria. Vier Dogmen. Und die beziehen sich alle auf Maria. Und da werden Dinge postuliert, die sind Lichtjahre entfernt von der Wahrheit der Bibel. Und alle Katholiken müssen das glauben. Dann triffst du Katholiken, vielleicht aus der charismatischen Erneuerung. Ja, so sehe ich das nicht. Ich sehe das schon ein bisschen anders. Ich sage, dann bist du Rebell. dann bist du unter dem Fluch deiner Kirche. Ja, macht mir nichts. Ich sage, wenn du diese Dinge nicht glaubst, musst du aussteigen, sonst bist du ein Heuchler. Du tust nach außen, du bist Katholik und in deinem Herzen sagst du, ich glaube kein Wort, was der von Rom sagt. Das geht doch nicht. Entweder oder. Und deswegen kann es niemals sein, dass jemand, der sich als Nachfolger Christi definiert, unter dem Joch und unter der Autorität des Papstes bleibt. Das ist völlig ausgeschlossen vom Verständnis der Schrift her, wie das Evangelium im Neuen Testament erklärt wird. Wenn dich das weiter interessiert, ich habe einen Artikel geschrieben, der eigentlich erst ein Brief war. Und nachdem der Brief erfolglos war, habe ich dann daraus einen Artikel gemacht. Ich war eingeladen an eine protestantische Wirkungsstätte und sollte dort ein Seminar machen über Jüngerschaft. Das mache ich gerne. Und der Termin war fest. Und ich bereitete mich auf meine Botschaft vor. Und dann auf einmal kriegte ich Informationen, dass der Leiter von diesem Werk, es war keine Gemeinde, es war ein Werk, ja, also wo Seminare stattfinden und so weiter, dass der Leiter von diesem Seminar regelmäßig Zusammenkünfte hat mit Katholiken, mit hochwürdigen Autoritäten und mit denen zusammen feiert und betet für die Einheit zwischen Protestanten und Katholiken. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, habe gesagt, ich darf ja jetzt demnächst lehren, aber du musst wissen, mein Teaching über Jüngerschaft fängt damit an, Lebensübergabe, Taufe, Geistestaufe und dann Lebensbereinigung. Die Türen, die wir in unserem alten Leben für den Feind aufgemacht haben, müssen alle zugemacht werden. Und alle Verbindungen zum Okkulten und zum Religiösen, die nicht mit diesem Buch übereinstimmen, müssen gekappt werden. Und das werde ich lehren. Ist das für dich okay? Oder weil du deine Bande hast mit den Katholiken, sagst du, nee, das kommt nicht ins Haus, das geht nicht. Ich sage, du musst entscheiden. Wenn du sagst, das darf in deinem Haus nicht gelehrt werden, diese Sicht sola scriptura. Dann musst du dir einen anderen Referenten suchen. Ich werde keine Kompromisse machen. Und der Leiter schrieb zurück, das ist nicht akzeptabel in meinem Haus. Ich sage, God bless you, ich bin draußen. Ich habe kein Problem damit, dass eine offene Tür zugemacht wird. Ich habe kein Problem damit, weil mein Leben ist nicht die Kanzel. Mein Leben ist das Wort, um vor Gott zu sein. Und wenn alle Türen sich zuschließen würden, ich würde trotzdem nicht sagen, ja bitte darf ich vielleicht doch mal. Ich mache auch das, was euch gefällt und das, was euch nicht gefällt, lasse ich. Ich bin nicht käuflich, habe ich schon gesagt. Warum? Weil ich schon gekauft bin. Ich bin schon teuer erkauft. Der Deal ist schon fertig. Da gibt es nicht mehr dran zu ändern. Und das macht mir gar nichts aus, scheinbar Nachteile zu haben, weil ich weiß, bei solchen Entscheidungen, der Vater im Himmel lächelt und sagt, ich freue mich über dich, dass du zu meinem Sohn stehst und dass du bereit bist, Nachteile in Kauf zu nehmen, nur um dich nicht zu verbiegen. Der Vater im Himmel lächelt und wenn er lächelt, bin ich auch zufrieden und bin glücklich. Mehr brauche ich nicht. Er muss lächeln. Das Angesicht leuchtet über mir. Das ist es, was ich brauche und davon lebe ich. Und das ist meine Quelle und nicht die Zustimmung von Menschen. So, wir hatten schon erwähnt, Galater 1, 8 bis 12, wo Paulus sagt, also sein Evangelium ist der Maßstab und wer irgendetwas bringt, egal ob es ein Engel ist oder sonst irgendwer, der kann nicht akzeptiert werden. Und durch diese Schriftstelle, Galater 1, ich glaube es fängt schon bei 6 an, ja, bis 12, durch diese Schriftstelle hat Luther eine Offenbarung bekommen und das ist das Fundament der Reformation. Und er hat verstanden, Kirchen und Konzile und Päpste können sich irren und haben sich viele Male geirrt. Und die Kirche ist nicht über dem Wort, sondern unter dem Wort. Bis dahin der Anspruch, und das habt ihr ja schon gesehen, auch wenn es nicht so formuliert wurde, der Anspruch der Kirche ist, wir sind über dem Wort. Wir können Dogmen erlassen, die diesem Wort widersprechen. Die Dogmen sind gültig, nicht das Buch. So die Kirche mit ihrer frechen Begründung, wir haben ja den Kanon zusammengestellt. Also ohne uns gäbe es ja die Bibel gar nicht. Also die Bibel ist abhängig von uns. Wir sind über der Bibel. Das ist ihre freche, dreiste Argumentation. Und Luther hat Offenbarung bekommen, das Wort ist über der Kirche. Und die Kirche muss sich nach dem Wort richten und nicht das Wort nach der Kirche. Das war die Revolution, eine gewaltige geistliche Revolution. Und diese Offenbarung, das war das Fundament der Reformation. Und das hat die Tür aufgemacht für Licht und die jahrhundertelange Sklaverei der katholischen Kirche wurde zum ersten Mal durchbrochen, zum allerersten Mal dauerhaft durchbrochen durch diese Offenbarung. Christus ist das Wort und die Kirche ist unter dem Wort. Hier ist mal ein Zitat. Dieses Skandalon, also dieser Skandal, diese anstößige Geschichte, die Umkehrung der Autoritätshierarchie wurde von Luthers Gegnern sofort deutlich gesehen. So schrieb Silvester Prieras, ein Mann der Kurie, also von dem ganzen Leiterschaftshierarchien dort in der katholischen Kirche, dieser schrieb, als Antwort auf Luthers Thesen, wer sich nicht an die Lehre der römischen Kirche und des Papstes hält, als an die unfehlbare Glaubensregel, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität bezieht. Siehst du, wo kommt die Autorität der Schrift her? Weil die Kirche sagt, das ist die Wahrheit. Nicht die Wahrheit steht in dem Buch, die Kirche sagt, was das bedeutet. Haben wir schon gehabt? Nur die Kirche darf bestimmen, was ein Text beinhaltet oder was ein Text sagen will. Die Kirche hat das Recht angeblich, einen Bibeltext zu definieren und zu sagen, das will dieser Text sagen. Ihr Lieben, diese Dinge müssen wir wissen. Wir müssen wissen, warum sind wir Protestanten, warum sind wir nicht katholisch und warum sind das zwei Systeme, die niemals zusammenpassen können. Entweder ist das hier dieses Buch unsere Autorität oder die Katholiken sagen, sie haben das Buch und diese Überlieferung, die keiner greifen kann, die keiner definieren kann, weil es ja alles mündlich überliefert ist. Und wird heute etwas behauptet, was schon vor 1000 Jahren angeblich gelehrt wurde oder vor noch längerer Zeit von den Aposteln. Aber wo ist der Beweis? Nur weil es weitererzählt wurde, ist das gültig. Es gibt keine Quellen, man kann das nicht nachverfolgen. Man kann nicht sagen, hier, daher kommt es und das kommt direkt von Paulus. Das geht nicht. Es ist einfach mündlich von Generation zu Generation überliefert. Das heißt, es gibt keinen objektiven Maßstab. Und das wirkt sich handfest aus, wie wir das nachher noch sehen können. Oder ich kann es ja auch schon mal vorziehen. Dann kannst du lesen bei Johannes Hagel in seinem Buch Katholisch als Fremdsprache. Das ist ein Buch, wo er den Protestanten erklären will, was katholischer Glaube ist. Wobei er diese ganzen Dinge, die ich jetzt hier gebracht habe, die lässt er alle weg. Was das wahre Gesicht der Kirche, das beschreibt er nicht. Alles eine weichgespülte Version. Aber trotzdem, es sind schon Dinge drin, die sind schlimm genug. Also er sagt, wenn der Protestant kommt zum Katholiken und sagt, du, das mit der Maria, das steht aber nicht in der Bibel. Marienverehrung, das ist nicht in der Bibel. Dann kann, also da gibt noch Schützenhilfe für die Katholiken. Ist auch ein Buch für die Katholiken. Ja? Argumentationshilfe. Dann kann der Katholik sagen, das muss auch gar nicht in der Bibel stehen. Das hat der Heilige Geist später offenbart. Verstehst du, was das für ein Denken ist? Tor und Tür ist offen für alle möglichen Irrsinngeschichten und Spekulationen und Thesen und Glaubenssätze, die niemand überprüfen kann. Der Heilige Geist hat das später offenbart. Deswegen steht das nicht in der Bibel. Merkt ihr, wie perfide das ist? Wie hinterhältig, wie listig, wie bösartig das ist? Niemand kann das greifen. Und wenn du mal versuchst, mit Herrn Hartl zu diskutieren, dann wirst du genau das erleben. Den kannst du nicht packen. Ich habe gesagt, komm, wir treffen uns, schlagen die Bibel auf, Pott Kaffee und dann gucken wir hier mal rein. Und dann zeigst du mir deinen katholischen Glauben in diesem Buch hier. Und dann zeige ich dir meinen Glauben aus diesem Buch. Kein Interesse. Er möchte mich nicht sehen. Und deswegen wurde mein Artikel, ein ziemlich langer Artikel, schon fast ein kleines Büchlein, eine Antwort auf das Buch Katholisch als Fremdsprache, wurde dann ein Artikel, den ich veröffentlicht habe. Und er war der Erste, der ihn lesen durfte. Und er hat keine Zeit und kein Interesse an solchen Diskussionen, weil die zu nichts führen. Er kennt die Argumente von beiden Seiten und man kann nicht mit Gewissheit sagen, was die Wahrheit ist. Das ist Herr Johannes Hartl, der seit fast 20 Jahren oder 15 Jahren hofiert wird in evangelikalen und anderen protestantischen, charismatischen Kreisen hofiert wird. Er mag zu manchen tagespolitischen Ereignissen, wie jetzt zum Beispiel gerade zum Tod von Charlie Kirk, hat er eine interessante Stellungnahme geschrieben, die kann ich voll unterschreiben. Aber wenn er über Glauben spricht, lieber Himmel, erbarme dich über so viel Blindheit, erbarme dich über so viel Verwirrung, dann nützt auch ein Doktor Theol nichts. So ist dieser Artikel öffentlich. Und was glaubst du, wie viel ich auf die Jacke gekriegt habe von Protestanten für diesen Artikel? Weil das darf man nicht machen, über einen Bruder schlecht reden. Ich sage, ich rede nicht schlecht, ich zitiere ihn und messe seine Zitate an der Bibel. Ich rede nicht schlecht, er redet selber schlechtes Zeug. Und die Protestanten verteidigen ihn und sagen, das darfst du nicht machen, du musst mit ihm sprechen. Ich sage, sorry, ich habe ihn eingeladen, er möchte nicht. Außerdem ist das Argument oberfaul, wenn jemand sich öffentlich äußert, in Buchform oder in YouTube-Form oder Artikel oder irgendwas. Jeder darf öffentlich dazu Stellung nehmen. Ich muss nicht hingehen, ich habe nicht einen persönlichen Konflikt mit diesem Mann. Ich muss nicht hingehen und irgendwas klären, ich muss mich nicht versöhnen mit ihm. Es geht darum, dass wir hier zwei Lehren haben, die legen wir nebeneinander und das ist, was er sagt und das ist, was die Bibel sagt. Ja? Aber wir sind so verwirrt und dann kommen diese Argumente, man darf nicht schlecht reden und hinterm Rücken und du musst das klären, Matthäus 18. Was ist Matthäus 18? Wenn dein Bruder an dir sündigt, Herr Hartl hat nicht an mir gesündigt und ich auch nicht an ihm. Wir haben eine theologische Meinungsverschiedenheit und zwar eine ganz gravierende. Lass dich nicht einschüchtern. Da ist so viel Einschüchterung, interessanterweise von protestantischer Seite, die mit Macht unbedingt etwas zusammenbringen wollen, was nie zusammenpasst und was nie zusammengeht. Und wie gesagt, namhafte Leiter, die als, in Deutschland jedenfalls, als die geistlichen Leiter der Nation angesehen werden, glaube, dass diese Annäherung und Zusammenarbeit und Einheit mit der katholischen Kirche ein Werk des Heiligen Geistes ist. Wo es doch ein Werk des Teufels ist, ein Werk der Verführung. Und wenn unsere Leiter nicht mehr den Heiligen Geist vom Teufel unterscheiden können, dann haben wir Probleme. Dann haben wir Probleme. Und die haben wir. Und dieser Sog und diese Einladung und dieses Drängen zu dieser falschen Einheit hat Formen angenommen in den letzten Jahren. Das wird immer krasser und immer offensiver. Und da geht die Lehre um, die Reformation war eine große Sünde. Es hat Spaltung gebracht und Gott ist gegen Spaltung. Und jetzt muss, weil es aus Deutschland kommt, die Reformation, jetzt muss aus Deutschland wieder die Versöhnung kommen. Und deswegen machen wir Unum. Und wir trommeln alle zusammen. Und auch ob der Bischof von der evangelischen Kirche für LGBTQ oder wie das ganze Zeug, es kommt ja immer neuer Buchstabe zu, ich kann mir das nicht alles merken. Ob der Bischof dafür ist, ist egal. Hauptsache, der ist evangelisch und hat einen Bischofstitel. Dann kommt er auch und die Protestanten lassen sich von so einem belehren. Hallo. Es ist krass, was passiert. Aber es ist nur für die krass, die diese Dinge verstehen, die ich hier jetzt gelehrt habe. Und ich habe festgestellt in meinen Gesprächen, ich hatte dann einige Leiter aufgesucht nach 2007 und habe versucht, mit ihnen zu sprechen. Und ich habe festgestellt, die haben keine Ahnung, was katholischer Glaube ist. Und wenn ich ihnen ein paar Zitate bringe, dann winken sie ab. Ich sage, das ist doch Mittelalter. Das ist doch heute längst passé. Nichts ist passé. Und es wird auch nie passé sein. Warum? Weil die Kirche sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und weil sie gesagt hat, das sind unfehlbare Glaubenssätze. Sie können das nicht mehr revidieren und sie werden das auch nicht. Weil wenn sie das tun, ein einziges Dogma, was nicht biblisch ist, zurücknehmen, bricht ihr ganzes System zusammen. Dann ist der Papst ja nicht mehr unfehlbar. Und deswegen können sie nicht und werden nicht und wollen nicht. Sie werden nichts zurücknehmen, nichts. Sie können gar nicht. Weil sie in diese Falle getappt sind, gedacht haben, das ist das ideale Machtinstrument, die Unfehlbarkeit des Papstes. Damit können wir alle knechten. Und der Spuk ist vorbei. Seit 1500, was war es, 24 oder 27, seit dem Beginn der Reformation. Ich glaube, ich habe den gar nicht zu Ende gelesen, dieses Statement von diesem Mann von der Kurie. Wer sich nicht an die Lehre der römischen Kirche und des Papstes hält, als an die unfehlbare Glaubenslehre, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität bezieht, habe ich doch gelesen, der ist ein Ketzer. Peng, fertig, aus. Was ist der Maßstab? Nicht die Bibel, ihre Glaubenssätze. Begreift ihr, wie dramatisch das ist, welche Auswirkungen das hat? Und die allermeisten unserer Leiter, die für die Einheit sind, kennen diese Dinge überhaupt nicht. Und sie wollen sie nicht kennen. Mit einem habe ich gesprochen und er sagt, das ist mir alles ganz neu. Ich sage, das kannst du nachlesen im Internet. Das war ein großer deutscher Leiter, der sagt, ich habe kein Internet. Ich sage, aber du hast eine Sekretärin und die kann googeln. Und sie kann dir in 5 Minuten das auf deinen Schreibtisch packen und dann weißt du, du weißt es nicht, weil du es nicht wissen willst. Deswegen bist du ignorant. Du wählst die Ignorant als Ausrede. Ach, das habe ich alles gar nicht gewusst. Und das wollen nationale Leiter sein, die Verantwortung übernehmen für unser Land, für die Christenheit oder wenigstens die pfingstlich-charismatische Christenheit in unserem Land. Ihr Lieben, wir sind in Probleme. Also das war der Urgrund der Reformation, die Umkehrung der Hierarchien. Nicht mehr die Kirche ist über dem Wort, sondern jetzt das Wort ist über die Kirche. Und das heißt, alle ihre Glaubenssätze müssen sich an der Schrift orientieren. Und das konnten sie nicht akzeptieren. Und da waren dann diese Worte, die bis heute immer noch gültig sind und die zeigen, was für ein Format damals dieser kleine Mönch und Priester Luther gehabt hat. Sie haben ihm seine Bücher vorgelegt. Er dachte, die wollen mit ihm diskutieren. Sie haben einen Tisch ausgebreitet, seine Bücher hingelegt und haben gesagt, widerrufst du deine Schriften? Wenn du sie widerrufst, in Ordnung, peace, brother. Wenn du die nicht widerrufst, bist du ein toter Mann. Das war die Alternative in Worms. Reichstag zu Worms, wo der Kaiser sogar war. Ja? Fragt man sich überhaupt, was hat ein Kaiser bei theologischen Disputen zu suchen? Aber das war damals alles eins. Ja? Das war eins, katholische Kirche und Kaiser, das war eine Geschichte. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien alleine glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen, etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Und als er das gesprochen hat, hat er gewusst, er ist ein toter Mann. Und nur durch die Fügung der Geschichte, weil da der Kurfürst sympathisierte mit Luther, weil er sich selber ausgerechnet hat, wenn das sich durchsetzt, dann kriege ich mein Kurfürstentum los von Rom und muss nicht mehr Abgaben an Rom. Denn das sind alles politische Geschichten. Und er sagt, ich bin clever, Luther reist zurück von Worms wieder nach Hause. Und dann hat er eine False-Flag-Aktion gemacht. Der hat Luther gekidnappt. Und Luther dachte, das sind irgendwelche Banditen, die ihn jetzt gekidnappt haben. Aber das war sein Freund und Gönner, der Kurfürst. Und er hat ihn gekidnappt und hat ihn inkognito in die Wartburg gebracht. Und da lebt er unter falschen Namen als Mönch, als Junker Jörg. Das war sein Tarnname. Und da war er sicher. Und keiner wusste, wo er ist. Haben nur gewusst, in den Medien nach Tagesschau hat nur gesagt, Luther wurde gekidnappt. Wir wissen nicht, wo er ist. Aber er war in Sicherheit. Und in 6 Wochen hat er auf der Wartburg das Neue Testament übersetzt. Aus Griechisch in Deutsch. In 6 Wochen. Und so kam die deutsche Bibel zustande. Das Neue Testament auf Deutsch. Und wie Gott das gefügt hat mit der Geschichte, just in diesen Tagen wurde die Druckerpresse erfunden. Und zum ersten Mal konnten Traktate und Bücher und Bibelteile in Massen produziert werden. Und das war der Anfang der Revolution. Das war, was Europa verändert hat und was ganze Landstriche befreit hat vom Joch Roms. Natürlich, die haben ihre politischen Spielchen da gespielt, aber unterm Strich, dieses Joch der Knechtschaft, wenn du nicht übereinstimmst mit Rom, bist du ein Ketzer und wir haben das Recht, dich umzubringen. Das war vorbei. Jedenfalls in den evangelischen Bezirken dann. Und dann war dieser Krieg, dieser Kampf zwischen evangelisch und katholisch. Aber es war doch, auch wenn viele das missbraucht haben, es war ein Werk Gottes. Und wenn Luther diesen Mut nicht gehabt hätte, wir würden heute alle noch unter dem Papst sein. Wenn nicht ein anderer Reformator aufgestanden wäre. Wir haben ihm viel zu verdanken. Ich fahre oft die A4 und dann sage ich zu meiner Frau, Schatz, guck nach rechts, gleich kommt die Wartburg. Herr, danke für Luther. Danke für diesen Mann. Ja, ich weiß, was er danach alles Schlimmes gemacht hat. Aber da hat er sein Leben für die Wahrheit riskiert und hat das Joch von Rom zerbrochen über Mitteleuropa bis hin nach Skandinavien. Deswegen sind heute noch skandinavische Länder, Dänemark, Norwegen, protestantisch. Das war sein Statement. Es ist nicht sicher und heilsam, etwas gegen das Gewissen zu tun. Also er hat für sich beansprucht, mein Gewissen, was geschärft ist durch das, was ich hier lese, ist entscheidend. Nicht ein Papst. Und wenn er mir nach dem Leben trachtet, trotzdem, ich bin gebunden an das Wort Gottes. Das war das Fundament und der Kern der Reformation. Und viele wissen das nicht. Es wird ja auch in der Schule nicht gelehrt, da redet man bloß von Ablass. Und man weiß überhaupt nicht, was für eine Revolution das gewesen ist. Und warum das so wichtig war. Und es war keine Sünde, es war ein Werk Gottes. Und deswegen sind die völlig im Irrtum, die davon sprechen, wir müssen jetzt irgendwie diese Gräben wieder zuschütten. Nein, Lüge und Wahrheit braucht keine Versöhnung. Die kann man nicht miteinander verbinden. Lüge und Wahrheit stehen für sich. Und wir dürfen entscheiden, entweder die Wahrheit oder die Lüge. Aber das zu kombinieren und miteinander zu vermengen, das funktioniert nicht. Das ist nicht Gott. Amen. Amen. Lass uns noch ein paar Worte verlieren über einen der kritischsten Punkte im katholischen Glauben und das ist Marienanbetung. Und wenn du katholisch bist, kommt es vielleicht gleich in dir hoch, hallo, die katholische Kirche betet nicht Maria an, die verehrt die nur. Und da wird ein feiner Unterschied gemacht zwischen Dulia und Hyperdulia. Und was die Maria kriegt, ist die simple Form der Verehrung, aber die wirkliche Anbetung, das gilt nur Gott. So, wir beten gar nicht Maria. Das ist ein falscher Vorwurf der Protestanten, das ist ein riesiges Missverständnis. So argumentieren die Katholiken. Und ich sage, welches Etikett ihr da drauf klebt, ist völlig wurscht. Welchen Namen ihr dem gebt. Tatsache oder entscheidend ist, das, was ihr tut, und nicht, wie er das Ding nennt. Und wir werden uns gleich Dinge anschauen. Und dann frage ich dich, wenn das nicht Anbetung ist, bitte, was ist dann Anbetung? So, das sind Originalzitate mit Seitenzahl und mit allem. Und du kannst das benutzen und du gehst zu deinem Pastor, der sagt, wir müssen zusammenarbeiten mit katholischer Kirche. Und du zeigst ihm diese Dinge. Wie stehst du dazu? Was sagst du dazu? Und du wirst sehen, die Antworten sind weichgespült wie ein Politiker. Und man will sich nicht festlegen, ja, das musst du anders verstehen und du bist überhaupt ungelehrt und das ist nur was für Theologen und das verstehst du alles gar nicht und so weiter. So wird da geredet. Wie ein Stück Seife, was man nicht backen kann, was einem aus den Fingern flutscht. Nochmal ein interessantes Zitat von Herrn Hartl aus seinem Buch auf Seite 128. Vielleicht würde sich Jesus freuen, wenn wir zu ihm kommen und ihn fragen, welche Beziehung möchtest du, dass wir zu deiner Mutter haben? Es ist die Aufgabe Jesu, uns zu zeigen, welchen Platz seine Mutter in unserem Leben haben soll und welche, halte ich fest, anschnallen, welche Gnaden er uns durch seine Mutter geben will. Originalzitat, Johannes Hartl aus seinem Buch. Nirgendwo findest du auch nur die leiseste Andeutung, dass Paulus oder Petrus oder Jakobus oder irgendwer sonst davon geredet hat, wir müssen eine Beziehung zu Maria haben. Nirgendwo. Nach Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, wo Maria auch erfüllt wurde vom Heiligen Geist und in Zungen gesprochen hat, Halleluja, hörst du nichts mehr von Maria. Nirgendwo spielt sie eine Rolle. Nirgendwo. Und jetzt schlägt Herr Hartl vor, wir sollen beten und Jesus fragen, welche Beziehung wir haben sollen zu Maria. Die Antwort aus meiner Sicht, null. Keine. Keine. Wir haben keine Beziehung. Ja, wir können sie ehren. Wir können sagen, boah, ein 16-jähriges Mädchen wird schwanger, weil ein Engel kommt und die ist schon verlobt. Wie bringt sie das ihrem Verlobten bei? Wird der das ihr abkaufen? Was hat die für ein Risiko eingegangen und um welchen Mut hat sie gehabt? Dir geschehe, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, das können wir ehren und sagen, wow, was für eine Haltung. Aber das hat nichts mit Beziehung zu tun, dass wir anfangen, mit ihr zu reden, Kontakt aufnehmen oder sie um Hilfe bitten oder glauben, sie würde uns beschützen und sie würde über uns wachen und dieser ganze Schwachsinn. Das hat nichts miteinander zu tun. Man kann die Entscheidung eines Menschen, wie ich die Entscheidung von Luther hochachte, noch höher achte ich die Entscheidung von Maria. Die hätte sagen können zum Engel, du geh nach nebenan, das ist kein Ding für mich. Also das kauft mir mein Josef nicht ab, das wird nichts. Das zerstört unsere Beziehung, bevor wir überhaupt verheiratet sind. Also bitte, nee, ein Haus weiter. Hätte ihr sagen können. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ging ein unglaubliches Risiko ein. Geächtet zu sein, schwanger zu werden vor der Ehe. Für uns das heute kein Ding mehr, aber damalige Verhältnisse war das undenkbar, nicht akzeptabel. Und das einzige Argument, was sie haben, und das ist sowas von dumm, wenn sie von ihrer Marienverehrung gehen, ist die Schriftstelle. Also manchmal, hier ist wieder ein Zitat, manchmal sagen evangelisch-freikirchliche Christen, in der Bibel steht nichts über die Marienverehrung. Hartl, das stimmt nicht so ganz, denn Maria sagt, siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, Lukas 1, 49. Alle Geschlechter werden Maria preisen, dürfen wir uns davon ausschließen. Boah, das klingt aber wie ein Argument. Dieses Wort bedeutet im Griechischen nichts anderes als rühmen, glücklich preisen. Nichts weiter. Das hat mit Anbetung, mit persönlicher Kontaktaufnahme überhaupt gar nichts zu tun. Jakobus benutzt das gleiche Wort. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. So die, die ausgeharrt haben, werden in derselben Weise glückselig gepriesen, gerühmt wie Maria. Die hat keine Sonderstellung. Wo kommt das her? Das hat man sich ausgedacht. Nur weil die Märtyrer ausgeharrt haben, kommen wir nicht auf die Idee, heute zu denen zu beten und die anzurufen und um Hilfe und Schutz oder Segen oder so etwas zu beten. Warum tun wir das nicht? Weil wir an das Wort Gottes glauben und wo klipp und klar geschrieben steht, es ist ein Name, wie wir heute gesungen haben. Ein Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden kann. In keinem anderen Namen ist das Heil. Punkt. Welchen Teil von diesem Satz verstehst du nicht? Kann man noch deutlicher reden? Es wird kein anderer Name angerufen. Punkt, fertig, aus. Aber wenn du unter dem Stichwort Maria, kannst du ja mit einer PDF-Datei dann im Katechismus durchgucken und dann findest du die ganzen Marienstellen und dann siehst du, Maria wird angerufen. Das ist ein Glaubenssatz der katholischen Kirche. Weißt du, bevor ich mich mit der katholischen Kirche beschäftigt habe, habe ich gedacht, naja, da gibt es ein paar verrückte Marienfreaks. Die Kirche hat ihren Laden nicht im Griff und die erzählen komische Sachen vom Beten zu Maria. Aber natürlich die Kirche, die ist klar und auf dem Grund der Schrift. Und die würde, Mensch, würde so etwas nie tun. Wir werden gleich uns Zitate anhören, wie von oberster Stelle Maria als Himmelskönigin, als Heilsbringerin verehrt und angerufen wird. Und das wird völlig normal erklärt. Und die obersten Chefs, Päpste und andere, machen es vor. Also nicht im Großen und Ganzen sind die ganz vernünftig, aber ein paar Verrückte gibt es, die haben sie noch nicht im Zaum. Ja? Sondern das ist ihre Lehre, das ist ihr Verständnis. Vier Dogmen haben sie definiert über Maria. Und die bauen aufeinander auf. Das erste, Maria ist die Gottesgebärerin. Das ist schon krass. Ja? Das ist ein Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat. Der ewige Gott wurde von einer Frau geboren. Ja, hallo, geht's noch? Ja, sie hat Jesus, den Menschen Jesus von Nazareth zur Welt gebracht. Und er war der Christus, aber das hat nichts mit Gottesgebärerin zu tun. Das haben sie schon 431 etabliert. Dann kommt das nächste Ding, 533. Die immerwährende Jungfräulichkeit Marias. Das bedeutet, Maria war Jungfrau und sie blieb Jungfrau in und nach der Geburt. In der Bibel lese ich, dass sie noch viele andere Kinder bekommen hat. Brüder. Und die Katholiken sagen, das sind Vettern. Auf Biegen und Brechen wollen sie ihr Ding durchdrehen, auch wenn sie die Schrift vergewaltigen. Hauptsache ihr Ding bleibt stehen. Wie hässlich. Seht ihr den Unterschied zu Aufrichtigkeit, Geradheit, Ehrlichkeit gegenüber Christus und seinem Wort und diese Art von Gesinnung? Seht ihr den Unterschied? Das ist finstere, dreiste Lüge. Dann das nächste Dogma, 1854. Und wenn du die Geschichte liest, der Dogmen, das ist hochspannend. Hochspannend. Weißt du, wie diese Dogmen zustande gekommen sind? Gläubige an Wallfahrtsorten haben Visionen, haben Offenbarungen und angeblich spricht Maria. Da spricht ein Geist, der sich als Maria ausgibt. Und dieser Geist sagt, ich wünsche mir als nächstes dieses und jene Dogma. Und dann sickert das durch bis zum Vatikan und dann wird das mehrheitsfähig und dann irgendwann machen sie daraus ein Dogma. Aber der Ursprung war ein Geist namens Maria, der sagt, ich wünsche mir dieses Dogma. Also eine satanisch ferngesteuerte Organisation. Wusstest du das? So sind diese Dogmen zustande gekommen. Es gibt hochinteressante Recherchen zu diesem Thema. Also die unbefleckte Empfängnis. Und die bedeutet, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins durch eine besondere Gnade vor der Erbsünde bewahrt wurde. damit sie die Mutter von Jesus eben sein kann, der ja auch ohne Sünde ist. Maria war ohne Sünde. Aber die Schrift sagt, sie nennt Jesus ihren Heiland. Nur ein Sünder braucht einen Heiland. Wenn sie sagt, er ist mein Heiland, dann sagt sie jemand, ich bin in Sünden und ich brauche einen Retter und einen Erlöser. Aber das kümmert die Kirche nicht. Das wird glatt gebügelt. Das wird nicht akzeptiert. Und jetzt kommt der alleranstößigste Teil. Bitte, verstörende Inhalte. Es gibt ein Dokument vom Papst Pius IX. Anlässlich dieses Ereignisses, wo er das letzte Dogma von der unbefleckten Empfängnis verkündigt hat und in Stein gemeißelt hat. Die Lehre, dass die allerseligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis aufgrund einer besonderen Gnade und Auszeichnung von Seiten des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers der ganzen Menschheit, von jeder Makel der Sünde bewahrt blieb, ist von Gott geoffenbart und muss deshalb von allen Gläubigen fest und unabänderlich geglaubt werden. Punkt. Ist von Gott offenbart, du hast keine Chance. Du kannst nicht sagen, hey, steht nicht in der Bibel. Die Dogmen dürfen nicht durch Bibeltexte in Frage gestellt werden. Das geht nicht. Das haben wir schon geklärt. Was für ein System. Und Maria ist, das war dann 1950, ist mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen. Also sie ist, ohne zu sterben, entrückt worden. Wo bitte steht das in diesem Buch? Und was ist überhaupt der Sinn hinter diesen Dogmen, die alle aufeinander aufbauen? Maria wird zu einer Göttin hochstilisiert. Sie ist ja eine Göttin. Weil Maria wacht über dir, Maria schwebt über dir, Maria kennt deine Nöte, sie kennt deine Gebete, sie kennt deine Wünsche. Wenn das stimmen würde, dann ist Maria eine Göttin, weil nur Gott ist allgegenwärtig und allwissend. Nicht einmal der Teufel ist allgegenwärtig. Deswegen muss er überall seine Spione ausschicken und seine Dämonen, die ihm dann berichten, weil er ist nicht allgegenwärtig. Das ist eine Charaktereigenschaft oder ein Attribut, das nur Gott zusteht. Er ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Und Maria wird zu einer Göttin, wo sie das Wort Göttin noch nicht benutzen, aber das Attribut ist längst dort schon in Stein gemeißelt. Vielleicht noch ein paar, ich mache es jetzt bewusst, nicht im ganzen Kontext, weil ich möchte nicht, dass euch schlecht wird. Aber ihr könnt das lesen. Und dann frage ich dich, wenn das nicht Anbetung ist, bitte, was ist dann Anbetung? Wir sagen jetzt und immer da unserem Herrn Jesus Christus den demütigsten und höchsten Dank, das klingt ja noch gut, dass er entgegen unseren Verdiensten uns die Gnade verliehen hat, diese Ehre und diesen Ruhm und diesen Lobpreis seiner heiligsten Mutter darzubringen. Jesus hat uns angeblich die Gnade gegeben, dass wir der Maria Lobpreis bringen dürfen. Aber sie sagen, nein, nein, wir beten nicht Maria an. Das ist nur Dulia, Hyperdulia, das gehört nur zu Gott. Siehst du, dass das nicht stimmt? Dass das nur eine theologische Nebelkerze ist, um Verwirrung zu schaffen und Leute zu beeinflussen. Oh, da gibt es Dulia. Weißt du, was Dulia ist? Nee, keine Ahnung. Weißt du, was Hyperdulia ist? Also bitte schweig still. So funktioniert das. Einschüchterung auf einem pseudotheologischen, intellektuellen Niveau. Das ist es. Also durch Jesus haben wir die Gnade, ihr Lobpreis darzubringen. Jetzt hör zu. Auf sie, nicht auf Jesus, auf sie setzen wir unsere ganze Hoffnung und unser vollstes Vertrauen. Ist sie doch ganz schön und ohne Makel. Sie, halt dich jetzt bitte fest, sie hat das giftige Haupt der grausamen Schlange zertreten und der Welt das Heil gebracht. Das ist Gotteslästerung in Reinkultur. Oder ist hier jemand, sagt, hey, hallo, das habe ich in Straf geurteilt. Wenn das nicht Gotteslästerung ist, dass das, was Christus für uns am Kreuz erworben hat, jetzt einem sterblichen Menschen zugeschanzt wird, ihr Lieben, krasser geht es nicht mehr. Das ist völlig inakzeptabel. Und wir setzen unser vollstes Vertrauen, sagen sie, auf Maria. Nein, ich setze mein vollstes Vertrauen, wie wir vorhin gesungen haben, auf das Kreuz, auf das, was er getan hat. Darauf setze ich mein Vertrauen. Und Maria hat null Anteil an dem. Jetzt basteln sie an einem neuen Dogma. Das hakt noch ein bisschen, ist noch nicht durch. Ja, aber sie basteln schon dran. Und jetzt soll Maria Co-Redemptrix werden, Miterlöserin. Nicht nur Jesus hat uns erlöst, Maria hat auch uns erlöst. Das ist das nächste Ding, was sie publizieren werden. Daran arbeiten sie noch. Es gibt noch zu viel konservativen Widerstand. Deswegen setzt sich das noch nicht durch. Das ist noch nicht mehrheitsfähig. Da siehst du, was da für Prozesse ablaufen. Das hat mit Offenbarung, mit Wahrheit nichts zu tun. Das sind kirchenpolitische Machtspiele. Weil diese Marienfraktion extrem machtvoll ist in der katholischen Kirche. Wusstest du, der Wojtyla, der polnische Papst, Papst Paul, ich weiß nicht, der wievielte, Johannes sowieso, ja, auf dem wurde ein Attentat verübt. Und das hat er überlebt. Und die Kugel wurde rausoperiert. Und er sagt, Maria hat mich gerettet. Nicht Jesus. Maria hat mein Leben gerettet. Und er hat die Kugel vergolden lassen, dann ist er nach Fatima gefahren und hat es dort als ein Geschenk der Marienstatue, diesen Dings da, geweiht und geschenkt. Wenn du seine Beerdigung verfolgt hast, dann hat er da gelegen und auf seinem Gewand war ein großes M. M, nicht J, M. M für Maria. Und sein Wahlspruch war Tutus tuu, ganz dein. Und damit meint er nicht Jesus, damit meint er Maria. Und sein Lieblingsbuch, was er empfohlen hat, ist ein Buch von, ich glaube, 1700 noch was, von einem Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und dieser Mann hat ein Buch geschrieben. Warum und wie man sein Leben Maria geben soll. Also eine Bekehrung zu Maria. Man macht sie jetzt zur Herrin unseres Lebens. Und das soll deinen Glauben beflügeln. Und bis heute gibt es eine starke Fraktion innerhalb der katholischen Kirche, die nennen sich Schönstattbewegung. Und die lehren, der Glaube wird belebt, weil natürlich auf die Dauer, wenn du dieses katholische Zeug da glaubst, da passiert nicht mehr viel an positiven Erfahrungen. Jetzt muss dein Glaube wieder belebt werden. Wie wird dein Glaube belebt? Durch eine Lebensweihe an Maria. Und dann wird das Punkt für Punkt erklärt mit einem Übergabegebet, wie ein Bekehrungsgebet, wie du dein Leben Maria gibst. Weil ihre Theorie ist, Maria nimmt es dann und bringt es zu Jesus. Weil wir sind so sündig und so schwach und wir brauchen einen Mittler. Ja, das stimmt, aber wir haben einen Mittler und dieser Mittler heißt Jesus und der Mittler braucht keinen Mittler. Aber die Idee ist, du betest zu Maria und sie hat als Mutter eine ganz besondere Beziehung zu Jesus. Und wenn sie deine Gebete nimmt und bringt zu Jesus, das wird erhört werden. Du hast keine Chance, aber Maria nimmt deine Gebete und bringt sie zu Jesus und dann fließt der Segen. Und das Wort Gottes ist ganz klar, es gibt einen Mittler und das ist Jesus Christus. Und der Mittler braucht keinen Mittler. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Ach, hier ist noch das mit den göttlichen Attributen. Das heißt, auch in dieser in diesem Artikel, den er veröffentlicht hat, über anlässlich dieses Mariendogmas, dieser Pius IX. Diese unsere Worte sollen vernehmen, die uns so teuren Söhne der katholischen Kirche. Sie sollen fortfahren mit stets glühendem Eifer der Frömmigkeit, der Liebe und der Hingabe. Die seligste Gottesgebärerin und Jungfrau Maria, die ohne Makel der Erbsünde empfangen wurde, zu verehren, anzurufen und anzuflehen. Da hast du es. Das wird geboten. Das ist, was du tun sollst als Katholik. Sie sollen zur süßen Mutter der Barmherzigkeit und Gnade in jeglicher Gefahr, Angst und Not ihre Zuflucht nehmen und in Zweifeln und in Furcht mit allem Vertrauen sich ihr nahen. Keine Furcht und kein Zweifel braucht den zu schrecken, den sie leitet, über dem sie schwebt, dem sie gnädig ist und den sie beschützt. Ich hoffe, dir wird schlecht bei dem. Und du sagst, das ist ja so grauenhaft, das ist ja so furchtbar, das ist so teuflisch, schlimmer geht es ja nicht mehr. Das ist Majestätsbeleidigung pur. Wer kann sagen, ich habe noch nie sowas gehört? Gibt es hier Leute, die sagen, also ich bin völlig geplättet, sowas habe ich noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass die so ticken. Gibt es irgendjemand, der sagt, oder sagt ja alle, hey, wir sind informiert, KKK, kein Problem, haben wir alles studiert. Ihr dürft euch ruhig melden, kein Problem. Aber jetzt seid ihr informiert und ihr könnt das selber nachlesen. Ihr könnt das Konzept bekommen, da stehen die Quellen drin. Dann kannst du dir KKK runterladen, dann siehst du die Nummer hier und dann liest du, dass ich dir hier nichts vom Bären erzählt habe, dass das ihr Glaube ist. Und dann glaubst du nicht mir, dann glaubst du ihren eigenen Statements. Und dann gehst du zu deinem Pfarrer, der sich trifft mit dem katholischen Priester und die beten für die Einheit und sagst, was ist damit? Stehst du dazu? Oder bist du Protestant? Und wenn du Protestant bist, wann wirst du dann beim nächsten Kaffee trinken mit dem Priester protestieren? Wenn du Protestant bist, protestiere. Und wenn du kein Hintern dazu in der Hose hast, bist du nicht mehr mein geistliches Oberhaupt. Das wie Daniel, God bless you. Wir können nicht blinden Leitern folgen. Wir können nicht, wir dürfen nicht. Wir fallen in dieselben Gruben, die sie für uns vorbereitet haben. Du musst entscheiden, Kirche, Papst oder dieses Buch. Dazwischen gibt es nichts. Und dann musst du dazu stehen. Was das alles bedeuten kann und wie wir dort unseren Stand einnehmen können, darüber werde ich morgen noch sprechen. Für den Glauben kämpfen. Nicht nur, ich habe meinen privaten Glauben, jetzt sollst du Kämpfer werden für die Wahrheit, für Gerechtigkeit. Deswegen bist du hergekommen, wusstest du nicht, aber jetzt weißt du es. Das ist das Ziel von all dem, was wir bis jetzt angeschaut haben, dass du aus dem Puschen kommst und dass du sagst, ich kann da nicht mehr Stille halten, ich kann nicht mehr schweigen zu solchen gotteslästerlichen Dingen. Da, wo ich Autorität habe, ziehe ich die Fahne hoch für die Wahrheit und ich werde nicht mehr schweigen. Sie sorgt für unser Heil und ist für das ganze Menschengeschlecht besorgt. Sie ist Gesetz vom Herrn als Königin des Himmels und der Erde. Wenn das keine Anbetung ist, ich weiß nicht, was Anbetung ist. Wenn sie Jesus mit ihren mütterlichen Bitten bestürmt, so hat sie Erfolg. Und sie findet, was sie von ihm zu erlangen sucht. Und ihre Wünsche bleiben nicht unerfüllt, weil sie ja die Mutter ist. Sie ist immer noch die Mutter. Und wenn die Mutter kommt, Söhnchen, mach das, dann macht Söhnchen das. Das ist der Grund, warum du große Maria hast und kleines Baby auf dem Arm. Du siehst nie König Jesus und Maria da unten kniend, Hände heben, ihn anbeten. Du siehst eine Mutter, die hat ein kleines Babychen auf dem Arm. So wird es dargestellt. Und das ist genau ihre Denke. Sie bestimmt. Und wenn sie ihrem Söhnchen sagt, du, mach das mal, dann sagt er, hey Mama, mach ich, alles klar. Du bist ja die Mama. Merkt er, wie krank das alles ist. Wie weit das weg ist von dem, was die Apostel gelehrt haben. Ich bin jetzt gleich durch. Ihr seid gleich entlassen. Dieses Dokument, was der Papst da verfasst hat, ja, anlässlich, also was dieses Dogma erklären soll und abstützen soll. Dieses Dokument endet mit einer massiven Warnung. Niemandem sei es also gestattet, die Urkunde dieser Erklärung, unseres Entscheides und unserer Definition sich zu verletzen, noch sich mit vermessenen Ansinnen zu widersetzen oder ihr entgegentreten. Aus ihrer Sicht, das betrifft mich. Ich bin unter ihrem Fluch. Und wenn du dem zustimmst, du ab heute auch. Aber bleiben wir locker, Jesus beschützt uns. Ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Die mögen Hexen und Zaubern und Flüche von ihren Kanzeln schleudern. Ist nicht für uns. Mühe können sie sparen. Es funktioniert nicht. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind geschützt durch das Blut Jesu. Wer sich aber erkühnen sollte, solches zu versuchen, also sich diesem Dogma zu widersetzen oder zu widersprechen, der wisse, dass er den Zorn des Allmächtigen und seiner Apostel Petrus und Paulus auf sich ladet. Das ist schrecklichste religiöse Manipulation und Einschüchterung. Das ist die Kirche, die so um ihre Gläubigen besorgt ist. Vielleicht noch ein letzter Hinweis, wenn ihr da noch mehr weiter gucken wollt. Es gibt ein wunderbares Buch, sogar als kostenloses PDF-Download. Das heißt, die 5 Märtyrer. Und da hast du Märtyrergeschichten von gestandenen, vorbildlichen Männern Gottes aus England, als für eine kurze Zeit, die haben sich ja von der katholischen Kirche losgesagt, weißt ja, Henry VIII. Wollte sich scheiden lassen, der Papst hat gesagt, geht nicht, hat Henry gesagt, dann mache ich meine eigene Kirche. Und so kam die englische Hochkirche dann in Existenz und dann war England los von Rom. Und kurze Zeit später kam Maria Stuart, die Mary the Bloody, so wurde sie genannt, die blutige Maria, die wurde für kurze Zeit König. Und sie wollte das Rad wieder umdrehen und wollte England wieder unter Rom bringen. Und dann hat sie die angesehensten und vorbildlichsten Männer Gottes ihrer Nation auf den Scheiterhaufen gebracht und lebendig verbrannt. Und dieses Buch beschreibt, wie das so war und was da passiert ist und welche Haltung diese Märtyrer hatten. Es ist absolut ergreifend. Und es beschreibt auch, worum es in den Verhören und in der Folter ging. Es ging um eine einzige Sache. Und die Frage war, glaubst du, dass bei, die nennen das ja Eucharistie, ja, also das ist die ihre Version von Abendmahl, wobei es mit Abendmahl nichts zu tun hat, dass bei der Eucharistie der Wein buchstäblich zum Blut Christi wird und die Oblate zum Leib Christi wird. Glaubst du das? Und wenn sie gesagt haben, never, das werde ich nie unterschreiben, das war ihr Todesurteil. Stell dir das mal vor. Wie würden wir heute reagieren, wenn wir diese Frage vorgelegt bekommen? Wir sagen, hey, das sind theologische Haarspaltereien, das ist doch Peanuts, das ist doch unwichtig, du glaubst so, ich glaube so, meinetwegen, ja, dann ist es halt so. Wir sagen, hey Leute, worum geht's hier? Aber weil wir das Evangelium nicht kennen. Aber diese Männer haben verstanden, wenn die Eucharistie dieses Wunder vollbringen kann, dass aus der Oblate der Leib Christi wird und aus dem Blut, aus dem Wein das Blut Christi, dann wird, nach katholischem Verständnis, das ist in jeder Eucharistie, Christus neu geopfert. Eucharistie ist, Christus wird geopfert. Und was ist dann Golgatha, wenn er jeden Sonntag wieder neu geopfert werden muss? Sie haben uns gesagt, Golgatha ist uns so wichtig und so kostbar. Niemals können wir übereinstimmen mit diesen Ideen, sondern wir stimmen überein mit der Bibel. Und da heißt es, hinfort ist kein Opfer mehr nötig. nach Golgatha. Es gibt kein Opfer mehr, um Gottes Zorn zu besänftigen. Christus ist unser Sühneopfer. Und der Zorn Gottes hat sich entladen auf Christus, weil Gott nicht wollte, dass es uns trifft. Und das ist die Grundlage unserer Erlösung. Und sie haben gesagt, wir können denen nicht zustimmen. Und damit war ihr Tod besiegelt. Und sie haben das vorher gewusst. Das ist Jesus mehr lieben als das eigene Leben. Und wenn du darin, in dieser Hingabe, in diesem Glauben an Jesus und sein Erlösungswerk nicht Schönheit entdeckst und siehst und feierst, dann bist du blind. Und bete, dass Gott dir die Augen auftut über deinen Zustand und über das, was Christus für dich getan hat. Und dass es die edelste und kostbarste und wertvollste Handlung ist, die ein Mensch jemals auf diesem Planeten vollbracht hat. Der Mensch Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sein Leben gegeben für dich. Das ist die Grundlage unserer Erlösung. Und das haben wir heute gesungen. Danke für diese Lieder. Das hat so gepasst zu dem, was ich hier heute bringen wollte. Und du hast ja keine Ahnung gehabt. Ich habe ja niemandem verraten, was ich hier machen werde. Ich hoffe auf zwei Ergebnisse. Erstens, du bist total geschockt über diese Frechheit, über diese Dreistigkeit, über diese Anmaßung, diese Arroganz, diesen Machtmissbrauch der katholischen Kirche. Und ich hoffe, du verstehst, worum der Kampf des Glaubens geht. Und du verstehst, niemals kann Lüge und Wahrheit sich verbinden. Und niemals ist es das Werk Gottes, dass er sagt, ach komm, wir gucken einfach auf Jesus. Wir machen doch keine theologische Haarspalterei. Das sind doch auch unsere Brüder. Und da steht Jesus auch im Mittelpunkt. Die lieben Jesus auch. Also bitte komm, wir werfen jetzt unsere Ressourcen zusammen. Alleine schaffen wir das Werk der Weltevangelisation sowieso nicht. Wir brauchen sie mit ihren vielen Knete, die sie haben. Und wir machen jetzt zusammen. Und dann schaffen wir erfüllen wir den Befehl der Weltmission. Das ist doch toll. Was willst du denn eigentlich? Wo ist denn dein Problem? Sei doch nicht so kleinlich. Das sind doch theologische Haarspaltereien. Wichtig ist die Einheit. Hat doch Jesus gesagt. Ich werde jetzt auf dieses Argument nicht mehr eingehen. Studier Johannes 17. Für welche Einheit hat Jesus gebetet? Und dann siehst du, wie link und wie hinterhältig dieses Argument missbraucht wird. Und Jesus hat niemals für eine Einheit zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen denen, die seine Worte hoch und heilig halten und denen, die seine Worte mit Füßen treten, in eine Einheit zu kommen. Er hat niemals für so etwas gebetet. Niemals. So, ich weiß, das war lange, aber notwendig. Und fordere doch das Konzept an. Und da gibt es noch andere Paragraphen, die ich jetzt gar nicht vorgelesen habe. Eines schockierender als der andere. Und du hast die Originalquellen und du kannst argumentieren. Und du kannst jetzt Gründe haben, warum du gegen diesen Zirkus bist. Vorher hast du nur gesagt, irgendwie passt das nicht und ich glaube, das ist nicht richtig. Jetzt hast du Argumente. Okay? Das ist der Sinn von diesem Teaching gewesen. Und das alles mündet in diese Bereitschaft, wir stehen auf und wir machen unseren Mund auf. Und wir werden Lüge jetzt Lüge nennen. Wir sind nicht Pazifisten und wir halten die Füße still, wenn Gott gelästert wird. Niemals. Amen.
Amen.
Amen. Seid gesegnet. Seid gesegnet. Morgen gibt es noch eine Einheit. Und ich bin so froh, dass ich so etwas predigen kann in einer katholischen Region. Und jetzt ist es dingfest. Auf Video und auf Audio. Und jeder, der will. Und all die, die geredet haben, ja, geht da bloß nicht hin zu diesem Henkel. Das ist spalterisch, das ist finster, das ist böse, das ist ganz schlimm. Die mögen sich das bitte angucken und mich anschreiben und sagen, was war falsch an dem, was ich hier gelehrt habe? Gib mir Bibel, Kapitel und Vers und zeige mir aus der Bibel, was an dem, was ich gelehrt habe, falsch ist. Und wenn du nichts findest, halt deinen Mund. Amen. Das war noch das Nachwort. Jetzt kannst du ausmachen.